Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Früher haben wir unterschieden zwischen Frieden, Krise und Krieg. Das passt heute so nicht mehr. Sicherheit und Verteidigung sind keine Nischenthemen mehr, sondern die Grundvoraussetzung für ein stabiles Leben in Freiheit und Wohlstand. Deutschland und Europa brauchen ein robustes Verteidigungs- und Sicherheitssystem. Der Wandel in diesem Bereich ist natürlich enorm. Wir sprechen hier nicht mehr nur über militärische Stärke im klassischen Sinne, sondern vor allem auch über die Stärkung von Innovationsfähigkeit, Cyberabwehr, einer vernetzten Sicherheitsarchitektur und damit verbunden einer starken Resilienz. Wer sind die Menschen, die in diesen hochqualifizierten Bereichen arbeiten? Ist es schwierig, sie zu finden? Und warum ist das richtige Mindset dabei so wichtig? Wie kann die Talentsuche der Zukunft aussehen und was sind konkrete Forderungen an die Politik, damit die Sicherheits- und Verteidigungsbranche in 2026 und darüber hinaus für Fachkräfte noch attraktiver wird? Zum Jahresstart freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Sasan Parvin, Associate Director S3, die diese Folge auch unterstützen, und Dr. Hans-Christoph Azpudin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Ich grüße Sie beide. Sasan, lass uns mit dir anfangen. S3 ist ein international tätiges Personaldienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Fachkräften in den sogenannten MINT-Bereichen spezialisiert hat. MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Du hast so im Vorfeld ein bisschen durchblicken lassen, du warst so das schwarze Schaf der Branche und bist jetzt zum begehrten Vermittler geworden. Ist das richtig so?
Ja, also ich habe das so ein bisschen flapsig gesagt, wenn man so will. Es haben sich natürlich gewisse Ebenen verschoben. Ich war sehr, sehr früh, habe ich für diesen Bereich oder für diesen Industriezweig Fachkräfte gewonnen für temporäre Einsatzszenarien mit Projektspitzen oder wenn Unternehmen oder Organisationen spezielle Anforderungen hatten. Da war es besonders wichtig, halt dementsprechend mit den Menschen in das Gespräch zu gehen, das Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln, die gesellschaftliche Verantwortung. Ja, und in dem Sinne, weil wir gesellschaftlich noch nicht so weit waren, ich sag's mal so platt, habe ich natürlich hier und da auch Ablehnung erfahren, habe aber dann nicht die Menschen überredet, sondern es war eher aufklärend, was ich gemacht habe, so dass sie dann bereit waren oder auch am Ende auch mal nicht bereit waren, in diesem Bereich ihre Fähigkeiten einzusetzen. Mittlerweile hat sich es ein bisschen gedreht, es hat sich ein bisschen gewandelt, aber da kommen wir bestimmt später noch im Podcast dazu. Aber tatsächlich, so ein bisschen ist es so ein Gefühl gewesen, ja.
Gib uns mal so einen kurzen Abriss, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. Was sind denn momentan für dich die größten Herausforderungen auf der Suche nach geeigneten Bewerbern?
Es hat sich so weit gewandelt, es geht nicht im klassischen Sinne um die Quantität, so wie viele oftmals denken. Ja, also dass man dann sagt, okay, ich brauche Summe X an Fachexperten, Expertinnen für Leistung A, B und C, sondern am Ende des Tages geht es immer noch um die Passung und auch um die Suche nach der Nadel im Heuhaufen mit den geeigneten technologischen Skills. Aber worauf wir dann auch immer noch sehr stark achten, weil das auch so ein bisschen mein Heimathafen ist, worüber wir gerade sprechen, die Integrität, das Verantwortungsbewusstsein, aber auch die Belastbarkeit. Ne? Weil am Ende des Tages geht es um unsere aller Sicherheit. Wir müssen Dinge voranbringen, die sollen keine Belastung für die Menschen sein, sondern die sollen frei ihre Wirkungen entfalten. Und das klappt am besten, wenn man langfristig zusammenarbeitet und dann dementsprechend auch langfristig die Menschen früh abholt, sodass sie dann einsatzfähig sind und willig sind, in den gewissen Projekten oder bei den Arbeitnehmern zu starten.
Du suchst letztendlich die eierlegende Wollmilchsau, wie wir alle.
Ja, so ein bisschen ist es schon.
Ja.
Und die darf auch nicht so viel kosten, kleiner Spaß.
Ja, genau. Am besten arbeitet sie noch für Ume. Richtig.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, Sasan, was ist das für ein Schlag Mensch, der in dieser Branche arbeitet?
Gut, jetzt sprichst du mit jemandem, der aus dieser Branche auch irgendwie kommt. Ich schätze die Menschen sehr, weil alle eine gewisse Integrität haben, ein Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, pflichtbewusst Dinge zu erledigen. Das sehe ich nicht nur auf der Kandidatenseite, sondern das sehe ich auch auf der Kundenseite. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sehen. alle sind integer, alle sind pflichtbewusst, also viele, man darf niemals pauschal urteilen, aber so, das ist so das, was ich immer erkenne, diesen einheitlichen Purpose dahinter.
Jetzt kommen aber ja so ein paar Sachen dazu, also ob ich mich jetzt als Verkäuferin in einem Discount bewerbe oder bei euch in diesen MINT-Berufen, das beinhaltet, ich kriege einen Hintergrundcheck, das beinhaltet Datenschutz, Compliance, da muss ich schon auch sehr bereit sein, viel Offenheit mitzubringen, oder?
Nicht in jedem Bereich, wo wir diese Fachkräfte einsetzen, ist sofort ein Background-Check notwendig. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Aber natürlich, wenn man dann in gewissen Projektstufen oder Ebenen einsteigt, dann gibt es natürlich gewisse Überprüfungen. Da ist es auch wichtig, ich habe ja gerade gesagt, dass wir früh die Menschen abholen, früh begleiten. Wir bei SV nennen das strategisches Workforce Management. Bedeutet, dass wir nicht als Feuerwehr dienen. Das können wir auch. Aber wenn wir strategisch zusammenarbeiten, informieren wir die Fachkräfte vorher und holen sie früh ab, was da für Überprüfungen stattfinden müssen und sollen. Und das ist für uns, also wir verstehen das auch nicht als Hürde, sondern als wichtige Notwendigkeit, die gemacht werden muss zum Schutz von uns allen. Ja, und vor allem auch, jetzt spreche ich mal als ehemaliger S1-Offizier, auch zum Schutz der Person, die in diesem Projekt tätig ist. Ja, diese Personen müssen ja auch aufgeklärt werden und da erfüllen wir auch, also müssen wir einer gewissen Verantwortung auch gerecht werden, weswegen Compliance-Checks oder diese Background-Checks wichtig sind, aber wir verstehen das, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, nicht als Hürde, sondern als wichtigen Bestandteil. Und es ist immer, wie es immer so ist im Leben, wenn du früh genug die Menschen abholst und ordentliche Prozesse etabliert hast, ist das auch nicht so ein Thema, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man früh genug damit anfängt und die Menschen abholt.
Was heißt denn früh genug? Ich kann das noch nicht so greifen.
Zum Beispiel bauen wir ja auch gewisse Portfolios auf. Wir haben Projektpläne oder wenn der Kunde sagt, pass auf, zu Q1 bin ich in der Projektphase, in Q4 bin ich in der Projektphase oder im Jahr XY bin ich in der Projektphase, dann bauen wir schon oder haben wir die Möglichkeit, Portfolios aufzubauen an Fachexperten, die dann gegebenenfalls zu diesem Zeitpunkt verfügbar wären oder verfügbar sind. Und dann kann man früh genug diese Überprüfungen oder diese Standards berücksichtigen, das einhalten und dementsprechend sind die dann auch, wenn es dann in die Tiefe der Materie geht, sicherheitsüberprüft beispielsweise und können direkt loslegen.
Okay.
Ein so Beispiel.
Ja. Damit kann ich es besser greifen. Was ist mit dem richtigen Mindset? Wie wichtig ist das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das richtige Mindset ist tatsächlich sogar entscheidend, weil wir ja hier Systeme bauen, die unsere Gesellschaft und unser Wertesystem schützen sollen. Das bedeutet, wir brauchen schon Menschen, denen unsere Sicherheit, unser Wertesystem am Herzen liegt und dass wir in einer funktionierenden Gesellschaft leben. Da gehört auch die Fähigkeit dazu, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen auch einzuordnen, aber auch gleichzeitig ambivalent zu sein, dass man auch andere Meinungen zulässt und auch offen ist. Also der Perspektivwechsel ist auch wichtig bei dem klassischen Begriff Mindset. Ich nenne es mal Einstellung. Private Einstellung, berufliche Einstellung, das ist so, gehört für mich zusammen.
Das ist ein ganz interessantes Thema, in das wir gleich, gerade auch was so die verschiedenen Generationen anbelangt, noch tiefer eintauchen können. Jetzt komme ich kurz zu Ihnen, Herr Azpodin. Ihr Verband vertritt die gebündelten Interessen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und Sie sagen, beziehungsweise haben im Vorgespräch gesagt, oh, es gibt mehr als genügend Bewerber. Die Branche boomt, weil viele andere Bereiche in der Industrie abgebraucht werden. Haben die Menschen, die zu ihm kommen, wenn wir gerade bei Mindset sind, ich gebe es gleich mal an Sie weiter, haben die das richtige Mindset oder wie Sasan sagte, die richtige Einstellung oder steht in erster Linie das Geld im Vordergrund?
Also letzteres glaube ich nicht. Wir haben ja in der Tat eine Veränderung auch in der Haltung zu unserer Branche in den letzten Jahren gesehen. Das hängt damit zusammen, dass wir eben vor großen Herausforderungen stehen. Wir müssen die Bundeswehr, aber auch andere Streitkräfte in Europa und unsere Sicherheitsorgane bis spätestens 2029 mit allem ausrüsten, was die brauchen. Das bedeutet, wir müssen die Kapazitäten nochmal ausweiten und wir brauchen eben auch deutlich mehr Personal, was uns aber aus anderen Branchen durchaus angeboten wird oder was sich anbietet. Ich glaube schon, so ähnlich wie Herr Pawin es gesagt hat, es gibt viele Menschen, die schon wissen, dass in diesen Zeiten Sicherheit nicht zum Nulltarif zu haben ist und Abschreckung nicht zum Nulltarif zu haben ist, sondern dass es etwas Gutes ist, wenn man hier mitarbeiten kann an Projekten, die eben dazu beitragen, dass wir uns als Gesellschaft abschreckungsbereit machen und damit die Chancen verbessern, dass wir den Frieden erhalten. Und diese Menschen, die zu uns kommen, sind natürlich nicht diejenigen, die jetzt per se das ganze Thema Rüstung ablehnen. Die kommen gar nicht erst, sondern es kommen, glaube ich, diejenigen, die eben Interesse an der Technik haben, um die es hier geht. Also ich selber komme aus dem Marineschiffbau. Ich habe mich früher mit U-Booten beschäftigt. Also wir haben auch schon vor vielen Jahren gesehen, dass es hier immer eine Menge Absolventen gab, die sich zum Beispiel für dieses Thema der U-Boot-Technologie interessierten. Aber genauso ist das auch in anderen Bereichen. Also es gibt eine Menge Interesse durch die Technologie, aber sozusagen getragen von einer Grundeinstellung, wir wollen auch was fürs Land tun und wollen was für die Sicherheit tun.
Haben Sie denn wirklich das Gefühl, also früher hatten wir ja Frieden, Krise, Krieg, das hat sich jetzt so ein bisschen aufgelöst und ist sehr ineinander verschwommen. Haben Sie, Herr Arzpodin, das Gefühl, dass die Menschen schon verstanden haben, wo wir mittlerweile stehen? Haben die nötige Awareness?
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir das generell in der kompletten Breite unserer Bevölkerung so sagen können, aber ich glaube schon, dass sich gerade in den letzten Monaten in dieser Richtung viel bewegt hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben gerade in diesem Jahr 2025, was jetzt zu Ende geht, eine Menge von wichtigen Entscheidungen gesehen, zum Beispiel die Teilaufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, damit wir eben auch allein das Geld haben, um die nötigen Anschaffungen für die Bundeswehr zu tätigen, und zwar auch langfristig über das Jahr 2029 hinaus. Wir haben deutliche Äußerungen von Mitgliedern der Bundesregierung gesehen. Wir haben dann aber vor allem auch im Sommer diese ständigen hybriden Angriffe auf Deutschland gesehen oder auf andere europäische Länder. Also Verletzungen des Luftraums, Drohnenüberflüge. Da wurde ja vorher bei uns nicht groß drüber geredet, aber plötzlich war das ein Thema. Und ich denke, vielen Menschen ist es bewusst, dass eben Sicherheit nicht automatisch da ist, sondern dass sie erworben werden muss, dass sie erarbeitet werden muss, dass man dafür auch Opfer bringen muss. Und so gesehen würde ich sagen, ja, bei vielen hat sich etwas geändert. Sicherlich nicht bei allen, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Wie siehst du das, Sasan?
Ähnlich wie Herr Dr. Arzpodin. Die Awareness, die ist auf jeden Fall gewachsen, weil ich merke es einfach daran, dass wir natürlich, also wenn ich wir sage, sage ich wir als SV, wir haben weniger Diskussion mit Fachkräften, um sie für die Rüstungsindustrie zu gewinnen. Aber ich würde es ein bisschen mehr herausstellen, sie ist aus meiner Sicht, sehr subjektiv, nicht stabil genug. Jetzt hat Herr Dr. Arzpodin gerade erklärt mit den Drohnenflügen, mit den Attacks, in denen wir ausgesetzt sind. Das sind alles richtige Fakten und Tatsachen. Nur was auch wichtig ist, wir sollten das nicht über Angst steuern, dass die Leute Angst kriegen und deswegen in diesem Bereich agieren möchten, sondern was meine Erfahrung ist, was immer gut wirkt, das bietet ja auch Chancen. Die Sicherheit über Resilienz und dadurch dann auch dementsprechend die Innovationskraft herzustellen. Es gibt so viele Beispiele, dass Innovation auch aus dem militärischen Kontext mittlerweile in der zivilen oder in der Privatwirtschaft eingesetzt wird und umgekehrt. Und deswegen würde ich sagen, steht das auch alles in einer Abhängigkeit miteinander. Die Sicherheitsindustrie ist wichtig, aber auch die ganzen anderen Industrien spielen eine Relevanz. Und Angst ist ein schlechter Berater. Wir sollten das eher als Chance sehen, hier in diesem Bereich Innovation schaffen zu können.
Als der Ukraine-Krieg begann, war der Aufschrei groß. Auch wir haben damals eine Ukrainerin und ihren Sohn aufgenommen. Und mittlerweile fängt es auch an, eine gewisse Normalität zu bekommen, so traurig das ist in diesem Kontext.
Ja, und woran ich mich erinnere, es braucht auch Mut, ne, diese Inhalte zu transportieren. Ja, also ich erinnere mich an eine Situation in Berlin, wo ein Militärattaché gesagt hat, ja, im Reden seid ihr immer gut, ihr Deutschen. Es war ein ausländischer Militärattaché. Aber transportiert das doch mal zu eurer Bevölkerung. Ich habe mir den Mut geschnappt und habe das gemacht mit ein paar Geschäftspartnern, diese Informationen und das, was wir tun in dieser Industrie, Menschen zur Verfügung zu stellen, die wenig bis gar nichts mit uns zu tun haben und auch mit der Industrie, auch ohne politische Meinungsbildung, einfach nur die Bereitstellung von Informationen und Beantwortung von Fragen. Und auch da ist mir bewusst geworden, ich weiß, warum wir das nicht so häufig machen, weil das kann ja in alle Richtungen gehen. Ne? Dann stand ich dann da, das war wie so das Gefühl wie in einer Achterbahn sitzen, jetzt sind die Bügel umgeschnallt und jetzt geht's los und ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Das war ein nervöser Moment für mich, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Es war eine Aufmerksamkeitsspanne, das habe ich selten erlebt, weswegen wir auch jetzt diesen Podcast machen, weil es ist wichtig, dass wir unsere Gesellschaft näher heranführen, die Menschen in unserer Gesellschaft besser aufklären. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast sehr gerne hier mit Ihnen beiden.
Das ist spannend, weil du warst ja im September beim ersten Secure Tomorrow Summit des Tagesspiegels mit dabei und hast dieses Thema, was ja wirklich alle Bereiche mittlerweile betrifft, von Verteidigung bis Cybersicherheit, da hast du an einem Panel kräftig mitdiskutiert. Und auch da hast du dich ja nicht gescheut, durchaus in die Kontroverse zu gehen und andere Stimmen auszuhalten. Das ist auch das, was du jetzt gerade betont hast. Das ist unglaublich wichtig, dass wir das deswegen auch in die verschiedenen Bereiche reintragen.
Das macht unsere Gesellschaft aus, finde ich. Und deswegen lebe ich auch gerne in dieser Gesellschaft, dass wir auch andere Meinungen anhören und auch zulassen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Meine Meinung, meine Einstellung dazu.
Zustimmung.
Von mir auch. Herr Arzbudin, lassen Sie uns mal den Blick weiten. Was muss sich denn verändern, damit Sicherheit und Verteidigung in Deutschland stärker als Versicherung für Stabilität und Frieden verstanden wird und nicht als reflexartige blinde Kriegstreiberei? Also wenn wir zum Beispiel mal die Zivilklauseln an deutschen Hochschulen anschauen.
Naja, ich denke, also das Thema hier einen Einsatz für die Rüstung unserer Bundeswehr als Kriegstreiberei zu betrachten, ist in der Tat heute Gott sei Dank eine Minderheitsmeinung. Ich glaube, wir haben insbesondere auch durch den Weckruf des Bundesverteidigungsministers damals vor 2 Jahren, als er die Gesellschaft ein bisschen geschockt hat mit der Aussage, wir müssen kriegstüchtig werden, und zwar nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die zivile Gesellschaft, und zwar im Sinne des berühmten lateinischen Wort civis pacem parabellum, also wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Er hat es ja klar so auch motiviert in diesem Sinne, aber er hat, glaube ich, mit dem Wort Kriegstüchtigkeit alleine schon einen gewissen Weckruf ausgeübt, der dann wieder ein wenig in Vergessenheit geraten ist, aber letztlich wieder heute verstärkt wird, auch durch die Akteure der heutigen Bundesregierung. Und das alles trägt dazu bei, weil letztlich ist es ein Führungsthema, dass eben unsere Bevölkerung versteht, wir leben nicht mehr in ganz normalen Zeiten. Wir müssen damit umgehen, dass wir uns auch darauf vorbereiten müssen, dass es eben zu einer wie auch immer gearteten Auseinandersetzung zwischen NATO und anderen Mächten kommen kann. Und dafür müssen wir entsprechend präpariert sein, aber immer in der Absicht, so wie das NATO-Bündnis auch konstituiert ist, um dies zu verhindern und um abzuschrecken.
Vielleicht nur noch ergänzend aus der SV-Brille, die verschiedene Sektoren und Industrien begleiten. Es ist halt wichtig, dass wir das Thema Sicherheit und Verteidigung nicht isoliert betrachten, sondern als integralen Bestandteil eines gesamten Ökosystems einer Gesellschaft oder der Länder in Europa. Das heißt, eine gewisse Balance der Schlüsseltechnologien ist wichtig. Ne? Also Energy, Pharma, Digitalisierung, Rail, Transportation, kritische Infrastrukturen. Das sind alles, also nur so ein paar Beispiele, das sind alles systemrelevante, wichtige Industrien, die dafür auch sorgen, dass dann eine gewisse technologische Durchlässigkeit erfolgen kann. Es reicht nicht aus, wenn wir jetzt den Bereich Sicherheit und Verteidigung hochskalieren, Innovationen in diesem Bereich schaffen, und die sind nicht transportierbar zum Beispiel in andere Bereiche. Das heißt, was wir doch herstellen müssen, ist ein funktionierendes, gutes Europa mit hochinnovativen Technologien, die unterschiedlich eingesetzt werden können in Europa. Und nicht, dass die Adaption dann fehlt in den anderen Bereichen.
Ja. Ich will das nochmal verstärken, weil ich sehe das ganz genauso. Also es wäre viel zu kurz gesprungen, wenn man glauben würde, dass es nur darum geht, jetzt Streitkräfte auszurüsten. Das ist eine wichtige Komponente, weil wir das eben auch innerhalb der NATO versprochen haben, weil wir bestimmte Fähigkeiten liefern müssen. Daneben geht es aber auch um das Thema der sogenannten Gesamtverteidigung. Das ist halt die Resilienz der Zivilgesellschaft, und es hat viele Bereiche. Wir müssen, wenn es in ein Krisenszenario kommt, dann hier als Logistikdrehscheibe dienen. Wir müssen die Versorgung der Zivilbevölkerung sicherstellen. Wir müssen die Gesundheitsversorgung sicherstellen, inklusive der Versorgung möglicher Verwundeter. Wir müssen darüber hinaus mehr tun dafür, dass wir eben auch Schutzräume haben und solche Dinge. Also das gehört alles zusammen, weil letztlich dieses alles und die Cybersicherheit natürlich darf man auch nicht vergessen, weil dieses alles zusammen dazu beiträgt, dass wir resilient und abwehrbereit und abschreckungsfähig sind. Teilbereiche davon sind gut, aber reichen alleine nicht aus.
Sprechen wir denn die richtige Sprache? Das ist jetzt eine Frage an Sie beide. Sprechen wir, wenn wir diese Bereiche anschauen, sprechen wir die richtige Sprache, sodass wir wirklich auch alle abholen und mitnehmen können in eben neue Zeiten, in nicht mehr normale Zeiten? Sie haben vorhin zum Beispiel gesagt, wir machen uns kriegstüchtig. Man könnte ja auch sagen, wir machen uns verteidigungstüchtig. Oder wenn ich mir diese ganze Debatte um einen Wehrdienst anschaue und dann kommt irgendwann das Losverfahren ins Spiel, das ist ja nicht so, dass es dann bei den jungen Menschen auslöst, hey, ich möchte mein Land verteidigen, sondern ich bin der Depp, der beim Lotto gewählt worden ist. Also das ist ja, gehen wir da auch PR-technisch einfach falsch rein?
Ja, das war ja ein Weg, der ja auch schnell wieder eingefangen worden ist.
Naja,
genau aus dem Grunde. Genau aus dem Grunde.
Der hätte gar nicht erst losgehen werden sollen. Also.
Ja, gut, aber ist es halt, Politik hat halt manchmal solche Dinge. Ja, aber insgesamt ist es schon richtig. Also man muss den richtigen Mittelweg finden zwischen ja schon auf die besondere Lage aufmerksam machen, alle mitnehmen, alle aktivieren, ohne aber dabei Panik zu erzeugen. Und wir sehen im Moment, also wenn ich das mal als Industrievertreter sagen darf, wir sehen hier eine enorme Dynamik in der gesamten Volkswirtschaft, die nicht nur geldgetrieben oder von einer Gewinnerwartung getrieben ist, sondern auch, weil man etwas fürs Land machen möchte. Und diese Dynamik beinhaltet, dass eben sehr, sehr viele Firmen, ich würde sagen, es sind etliche 100 Firmen, wenn nicht sogar über 1000, aus allen möglichen Branchen jetzt fragen, wie können wir bei Rüstung, bei dem Heraufsetzen der Kapazitäten, wie können wir da irgendwo mitmachen? Wir haben doch diese und jene Ressourcen und diese und jene Fähigkeiten, wie können wir die einbringen? Und das muss jetzt organisiert werden und dazu haben wir vor kurzem gemeinsam mit dem Bundesverteidigungsminister und der Wirtschaftsministerin Frau Reiche eine entsprechende Plattform aus der Taufe gehoben, wo sich eben die Unternehmen besser finden können mit ihren jeweiligen Angeboten und Nachfragen.
Aber ist das dann, oder anders, ich traue es mir kaum in dem Kontext zu sagen, dieses Wort, aber ist das dann auch im Moment vielleicht ein Trend und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass man das eben stabilisiert und auch in die Gesellschaft hineinträgt und dann als Basis ausbaut?
Ich finde die Frage wunderbar, weil man, wenn man ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, dann kriegt man ja hier und da auch die Frage im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, von Kolleginnen, von Kollegen. Und da jetzt zu der Wehrpflichtdebatte zum Beispiel, ja, das war etwas unglücklich. Meine persönliche Meinung ist, wir sollten darüber etwas offener diskutieren und gerne auch nochmal eine weitere Perspektive einnehmen. Warum schränken wir das denn nur auf junge Menschen ein und nur auf die Bundeswehr? Ein Engagement endet doch nicht, wenn man Menschen zur Bundeswehr schickt oder junge Menschen zur Bundeswehr schickt und damit haben wir dann unsere Pflicht getan. Wenn wir diese Debatte fortführen, würde ich tatsächlich mal anregen, diese Debatte breiter zu führen, dass man über gesellschaftliche Verantwortung redet, über Ehrenämter, nicht nur isoliert über die Wehrpflicht bei der Bundeswehr, bei jungen Menschen. Was spricht denn dagegen, wenn auch ältere Menschen mit Berufserfahrung sich engagieren? Ob ehrenamtlich im Krankenhaus oder auch vielleicht im militärischen Kontext. Das ist da, also für mich gibt's da keinen Ausschluss. Warum sollte man das denn ausschließen?
Ich gehe dann trotzdem jetzt nochmal auf die jüngere Generation. Ich bin bei allem bei dir, aber ich gehe gern nochmal diesen Schritt zurück, weil ich mich frage, wie ist denn deine Erfahrung mit denen? Wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, sagen die, wieso soll ich dieses Land verteidigen? Was ist da jetzt meine Aufgabe? Das sollen doch die machen, die da Spaß dran haben, bei der Bundeswehr dabei zu sein.
Genau. Ich verstehe die Einstellung, wenn ich ehrlich bin. Und ich schätze unsere jungen Menschen in Deutschland auch sehr. Und wenn man sich da hineinversetzt, dann kann ich die Perspektive auch nachvollziehen. Sagen wir mal so. Aber ich gebe auch zu, als ich damals als ich Wehrdienstleistender war, ich hätte auch gerne lieber eher angefangen zu studieren. Ich hatte auch kein richtiges Bild von der Bundeswehr. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat mich schon sehr gut geprägt. Ich kam von Mama und Papa weg nach dem Abitur. Es hat mich auch weiterentwickelt. Ich kam mit Menschen zusammen, mit denen ich zurechtkommen musste. Ich zehre heute noch von meinen Erfahrungen, die ich damals als sehr junger Mensch gesammelt habe. Habe ich als sehr junger Mensch das so gesehen, wie ich das heute sehe? Nein, weil mir der Horizont gefehlt hat. Damit möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass die jungen Menschen heute nicht den Horizont haben. Aber die Erfahrung fehlt einfach. Und wenn man keine Erfahrung hat, dann muss man irgendwie anders die Information erhalten. Und da, finde ich, liegt bei uns der Auftrag, diese Informationen und die Möglichkeiten bereitzustellen und zu informieren, sodass sich eine Meinung fundierter bilden kann.
Eine Frage an Sie beide und ich stelle sie als erstes an Sie, Herr Arzpudin. Wie kann denn in der Zukunft in MINT-Berufen der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche, wie kann diese Branche attraktiver werden, sodass dann auch qualifizierte Menschen, die zum Beispiel in hochtechnologischen Bereichen arbeiten, nicht zu einem großen Digitalunternehmen gehen, sondern sagen, ja, ich gehe gern in den Verteidigungsbereich?
Ja, zunächst mal glaube ich, gibt es gar keine so großen Unterschiede, denn Verteidigung und Rüstung ist heute angewandte Digitalisierung. Also das zieht sich ja durch. Die Software-Erneuerungszyklen werden ja immer kürzer. Das gilt nicht nur für Drohnen, das gilt auch für andere wehrtechnische Geräte. Also wir reden hier über eine absolute Hightech-Branche und Entwicklung, sodass ich glaube, von der Technologieseite, und es kommt nochmal zurück auf den Anfang, müssen wir hier gar keine besondere Werbung machen für unsere Unternehmen und für unsere Produkte. Es ist vielleicht eher nochmal das Thema, dass man vielleicht sogar ein Stück Attraktivität nochmal hinzufügt, indem man sagt, ja, in dieser Situation ist es auch gleichzeitig ein Beitrag für unsere Art zu leben, für unsere Freiheit, für unser Land. Herr Pavin hatte das Thema der Sicherheitsüberprüfung angesprochen. Das ist natürlich nochmal eine Besonderheit. Das gilt nicht in allen Bereichen, aber gerade wenn man über Ingenieure spricht, dann ist es vielfach so, dass sie eben zum Umgang mit geheimgeschützten Informationen eben eine persönliche Sicherheitsüberprüfung oder Sicherheitsermächtigung brauchen. Das ist eine kleine Schwierigkeit. Das hängt ein bisschen davon ab, was man vorher so gemacht hat, aber ist nicht unüberwindlich und gibt ja auch dann nochmal vielleicht positiv gewendet einen gewissen staatsbürgerlichen Rückhalt, wenn man die dann auch bekommt. Also ich glaube unterm Strich, dass die Tätigkeit in unserer Branche und gerade eben da, wo es um stark IT- und softwaregetriebene Dinge geht, doch eine hohe Attraktivität hat und sich daher überhaupt nicht hinter dem verstecken muss, was eben in der ansonsten der IT-Branche angeboten wird.
Monetär auch nicht?
Ich wollte gerade sagen, also Gleiches gilt auch für die Bezahlung. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten, wo ja unsere Industrie darauf angewiesen ist, relativ schnell weitere personelle Ressourcen zu erschließen, auch das monetäre Angebot da absolut standhalten kann.
Sasan, du sitzt an der Quelle der Verteilung dieser Arbeitskräfte. Wie sieht's aus?
Ja, also Geld müssen wir alle verdienen. Wir müssen von irgendwas Brötchen kaufen und haben unsere Verpflichtungen im Alltag und im Privatleben. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man eine gewisse Vorstellung davon hat oder Ziele hat individuell, wie viel man verdienen möchte. Aber was ich auch wiederum feststelle, und da muss ich auch wieder zustimmen, Geld ist eher die untergeordnete Rolle in vielen, vielen Fällen bei den Fachkräften tatsächlich. Ein gewisser Bereich muss erfüllt sein. Und ich gebe gerne ein Beispiel, wo wir eine Person gesucht haben für eine hochtechnologische Anforderung. Und wir haben diese Person einfach nicht in Deutschland gefunden. Gefunden habe ich diese Person im Ausland, ja, weil andere Länder mit Plattformen aktuell noch individuell bessere Möglichkeiten für Experten bieten, um dort Geld zu verdienen um die Technologie auf die nächste Ebene zu bringen. Ich habe diesen Menschen gefunden im Ausland, habe mit dieser Person gesprochen und hatte auch nicht das Budget und den Stundensatz, diesen Menschen das zu bezahlen, was eigentlich ihm vorschwebt und was er im Ausland bekommt. Das war ein deutscher Staatsbürger, der im Ausland seine Leistung erbringt Und seine Reaktion war, und das deswegen möchte ich das erwähnen, wissen Sie, Herr Parvin, Geld ist nicht alles im Leben. Gewisse Dinge tut man auch für seine Gesellschaft und für das Land, in dem man groß geworden ist. Wir machen Folgendes, weil ich hatte natürlich diese Hemmungen, dass die Leistung nur aus Deutschland erbracht werden konnte, kein Remote-Zugang ins Ausland möglich war. Sie sprechen bitte mit dem Auftraggeber, dass ich montagnachmittags anreise und Freitagmittag abreise und zu meiner Familie fahre. Ich kläre das mit meiner Familie, Sie klären das mit dem Kunden und am Montag sprechen wir. Er hat das zu Hause regeln können und ich konnte das auch mit dem Kunden regeln, sodass wir das dann machen konnten. Ich erzähle gerne dieses Beispiel, weil daran erkennt man, dass Geld für viele nicht alles ist und dass man das auch wiederum nicht pauschal einfach über einen Kamm werfen kann. Dazu, was zu der Eingangsfrage auch nochmal, was der Industrie hilft. Und ich glaube, das ist auch der Hebel. Ich rede ja nichts schön, wenn ich mit den Kandidaten spreche. Ich versuche eine ehrliche Positionierung zu geben, was gemacht wird, was möglich ist und was nicht möglich ist, was komplex ist, wo Hürden sind. Und auch die Chancen und die Wirkung vernünftig zu vermitteln. Was dann ja auch noch dabei eine Rolle spielt, das ist ja keine Einbahnstraße. Wenn du jetzt in dem Rüstungs- und Verteidigungsbereich tätig bist, das heißt ja auch nicht, dass das, was du dort machst und wirkst und wie du dich da weiterentwickelst, dass du dann für andere Industrien ausgeschlossen bist. Ganz im Gegenteil, du lernst, du arbeitest an hochtechnologischen Bereichen zusammen und dann hast du ja auch so viel Know-how, das ist woanders dann auch sehr wertvoll.
Frage wieder an Sie beide. Was brauchen wir jetzt ganz konkret von der Politik, um die Verteidigungs- und Sicherheitsbranche auf eine neue Ebene zu heben, attraktiver zu machen und vielleicht auch einfach selbstverständlicher? Wer möchte den Anfang machen?
Ja, ich mache gerne den Anfang. Also ich glaube, wir brauchen jetzt speziell zu diesem Zweck nicht mehr allzu viel. Ich glaube, da hat sich schon viel getan. Wir brauchen immer wieder vielleicht von der Politik die positiven, aus der Führungsebene kommenden Ansätze dahingehend, dass man eben für einen guten Zweck arbeitet, wenn man in dieser Branche tätig ist. Ich glaube, das würde immer wieder gut tun und das muss immer wieder auch ins Gedächtnis gerufen werden. Ansonsten sind wir bei eher handwerklichen Themen in den Regularien. Also zum Beispiel, wie beschleunigen wir Genehmigungen für neue Anlagen jetzt, die Rüstungsindustrie errichten muss, um schnell ihre Kapazitäten hochzufahren. Also solche Dinge. Oder wie beschleunigen wir noch bestimmte Dinge im Vergaberecht, damit einfach Aufträge schneller abgewickelt werden und dann auch längerfristig abgewickelt werden können. Also ich glaube, im Hintergrund gibt's noch ein paar handwerkliche Dinge. Einige davon sind auch in Arbeit. Die haben wir teilweise mit angestoßen. Die befinden sich jetzt im Gesetzgebungsprozess. Aber ich sag mal, im Hinblick auf das Mindset, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen, ist es immer wieder letztlich eine Führungsaufgabe, darauf hinzuweisen, wofür wir das tun und warum wir das tun müssen. Und dann kommt es letztlich auch der Motivation, über die wir hier diskutiert haben, bei potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Branche zugute.
Es ist eigentlich fast schon alles gesagt worden. Im Endeffekt, kurz gesagt, würde ich es dann noch zusammenfassen. Meine Erwartung an die Politik ist, dass der politische Rahmen die Innovation, die Investition und die Flexibilität ermöglicht und die Attraktivität des Arbeitsmarktes Deutschlands und die Attraktivität in diesem Land oder in Europa zu investieren, gefördert wird. Ich möchte nicht, dass unsere Fachkräfte abwandern oder unsere Unternehmen abwandern, weil sie es woanders leichter haben. Ich möchte, dass sie es hier machen können. Vielleicht da auch dann eine Vereinfachung von und eine gewisse Selbstständigkeit ermöglichen für die Arbeitnehmer, für die Selbstständigen und für die Unternehmen.
Ich möchte einen Zusatz machen und zwar insbesondere da, wo es darum geht, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte zum Beispiel aus der Automobilzulieferindustrie in unsere Branche zu überführen. Da appelliere ich an die Betroffenen, dass sie eben hier durchaus ein bisschen flexibler sein könnten, als sie es in vielen Fällen sind, um eben den Weg zu einem neuen Arbeitgeber tatsächlich auch möglich zu machen. Ich glaube, auch das ist ein Thema des Mindsets. Wir leben auch hier nicht mehr in den gewohnten alten Zeiten, wo man sich ja ein bisschen in die Hängematte begeben kann, sondern wir müssen auch hier an die Beteiligten appellieren, dass sie eben vielleicht noch eine extra Meile oder zumindest ein Stück davon gehen, um eben tatsächlich auch zu helfen, dass eben die Anliegen, die wir gemeinsam haben in Sachen Sicherheit und Verteidigung, vorankommen.
Das kann ich nur unterstreichen. Da möchte ich ein interessantes Beispiel von letzter Woche mitgeben. Da habe ich mit einem Kandidaten gesprochen, der nicht verstanden hat, dass er abgelehnt wurde. Aber Herr Pawin, ich bringe doch so viel mit. Und ich habe ihm versucht zu erklären anhand eines klassischen Fußballbeispiels, als ich ihm gesagt habe, schau mal, der Kunde, der sucht einen Innenverteidiger. Du sagst, dass du gut auf links außen spielen kannst, dass du gut im Mittelfeld bist, dass du gut im defensiven Mittelfeld bist, dass du gut im Sturm bist und dass du auch ein bisschen Innenverteidigung spielen kannst. Aber der Kunde sucht einen Innenverteidiger. Aber der würde dich einsetzen als Innenverteidiger, aber erstmal als Springer. Ja, dass du nicht 90 Minuten spielst, weil du musst dich erstmal entwickeln, dass du auch wirklich ein guter Innenverteidiger sein kannst. Das geht so ein bisschen in diese Richtung und das haben wir öfters mal, das Gespräch, aber in der Regel hören die Menschen dann auch zu und lassen sich drauf ein.
Wir stehen am Anfang des Jahres 26, wenn wir da drauf schauen. Was erhoffst du dir, was wünschst du dir für dieses Jahr?
Also ich wünsche mir uns allen wünsche ich eine ruhige Hand und wir haben viel zu tun in dieser Industrie. Wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Dinge voranbringen. Und ich wünsche uns den Mut und uns allen die gesellschaftliche Verantwortung und wie gesagt nochmal die ruhige Hand, dass uns das alles gelingt, was vor uns liegt. Und dass wir, auch wenn es vielleicht schwierigere Zeiten werden, dass man sich gegenseitig hilft und zuhört und wir so zusammen über die Ziellinie gehen in das Jahr 27.
Wie blicken Sie auf 26?
Ja, alles richtig, aber ich will es ein Stück handwerklicher sagen, nämlich 26 wird das entscheidende Jahr der Herausforderungen für uns als Industrie. Hier müssen wir das Upscaling, die Kapazitätserhöhung hinbekommen, um dann in 27 und 28 einfach nur noch zu liefern. Denn anders ist das Ziel, Bundeswehr und andere Streitkräfte bis 29 spätestens voll auszurüsten, nicht zu erreichen. Und deswegen muss in 26 eben dieser komplette Prozess des Findens der Kapazitäten in den Lieferketten, das muss sofort funktionieren. Dazu gehören eben sehr viele sachliche Ressourcen, aber da gehören auch die personellen Ressourcen. Und deswegen ist für mich 26 eigentlich das Jahr der Herausforderungen überhaupt. 25 war das Jahr der Vorbereitung, 26 ist das Jahr des Umsetzens und 27, 28 sind die Jahre des Ablieferns. Und dieses Umsetzen, das muss gelingen, denn ich möchte nicht als Verbandsgeschäftsführer derjenige sein, der dann der Öffentlichkeit erklären muss, warum irgendwas nicht gelungen ist, was wir uns vorgenommen haben. Und ich bin sicher, angesichts der Dynamik, die wir in der Volkswirtschaft haben, des vielen guten Willens, den wir haben, auch der vielen Initiativen, die wir in unserer Branche selber haben, dessen, was alles schon passiert ist an Kapazitäten, Kapazitätserhöhung, bin ich absolut guten Mutes, dass wir es schaffen werden, weil wir es schaffen müssen.
Ich kann da nur zustimmen. Ich war vor 2, 3 Wochen, da war ich auf einer Weihnachtsfeier bei der Bundeswehr, also bundeswehrnahen Organisation. Und da habe ich einfach mal so durchgeatmet. Und dann hat ein Uniformierter zu mir gesagt, Mensch, Herr Pawin, was ist denn los, warum pusten Sie denn so? Und da habe ich gesagt, das war ein anstrengendes Jahr. Und da hat er gesagt, ja gut, das war doch erst das Warmmachen, das Spiel beginnt doch erst noch, wir müssen doch erst noch machen. Sie können doch jetzt noch nicht bei der Warmmachphase müde sein. Ne? Deswegen wünsche ich uns aber trotzdem, weil es so wichtig ist, das Jahr 26, deswegen habe ich versucht, da so ein bisschen auch die ruhige Hand mit reinzubringen. Es ist wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen und trotz dieses Drucks. Und das wird wichtig sein, dass wir diese Dinge umsetzen, schnell, aber auch mit der richtigen Idee dahinter und dass die Dinge auch fliegen, die wir dann dementsprechend auf die Pipeline bringen.
Okay. Vielen Dank an Sie beide, Sasan Pawin, Associate Director at Three, die diese Folge auch unterstützen, und Dr. Hans-Christoph Aspudin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Diese Folge erschien im Rahmen des Tagesspiegel Secure Tomorrow Summits. Alle unsere Folgen hören Sie auch bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Anbieter Ihres Vertrauens. Abonnieren Sie uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Ich bin Brigitte Theile und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Bis dahin.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.